Ich sag in dieser Folge mal Grüß Gott, ihr da draußen, weil ich bin weit weg. Aber wir nehmen trotzdem heute wieder auf Messerschneide auf, unseren beliebten Podcast. Mein Name ist Felix Riemenschneider. Ich bin heute der südlichste Teil des Podcasts. Ich glaube südlicher. Doch, wir haben schon mal südlicher aufgenommen. Auf der Südhalbkugel nehme ich einmal. Eine legendäre Folge gewesen. Und mir live zugeschaltet im AMS-Studio meine Schwester.
Julia Riemenschneider auch bei mir. Hallo und guten Morgen. Und ja, schön, dass ihr wieder da seid.
Ja, ich glaube, wir haben noch nie früher aufgenommen, oder Julia?
Also ich glaube nach der hiesigen Zeitzone auf keinen Fall. Also ist jetzt auch nicht so früh. Alle denken jetzt, glaube ich, so, boah, die ist bestimmt so um 4 Uhr aus dem Bett gekrochen, aber es ist Sonntagmorgen um 8 Uhr. Was haben wir jetzt?
Genau.
23.
2. Februar. Um 8 Uhr haben wir uns verabredet, weil wir haben heute noch viel vor, was wir euch vielleicht nachher noch ein bisschen im Outro erzählen werden. So, wir sind beide Mediziner aus Leidenschaft und es gibt wie immer einiges, über das wir reden müssen. Den neuen Satz möchte ich natürlich nicht weglassen, bevor ich an die Julia übergebe und die uns nochmal ein bisschen Feedback zur letzten Folge geben wird.
Genau, unsere letzte Folge hat ja die verschiedenen Wahlprogramme der aktuell führenden demokratischen Parteien in Deutschland umfasst und da haben wir das Feedback bekommen, dass es dann doch vielleicht etwas schade war, dass eine andere Partei, die schon auch laut Wahlprognose relativ wahrscheinlich in den Bundestag kommt, ganz knapp, nicht erwähnt wurde mit ihrem Wahlprogramm und wie gesagt, ja, wir haben vorher lange drüber nachgedacht, ob wir es tun oder nicht, aber uns war dann doch eher wichtig, die demokratischen Parteien zu fokussieren und genau, ich glaube, die AfD bekommt auch aktuell genug Aufmerksamkeit, deswegen ist es okay.
Glaube ich auch.
Aber ja, wir haben auch lange drüber nachgedacht.
Feedback ist berechtigt.
Auf jeden Fall. Ansonsten wollen wir nochmal darauf hinweisen, wir haben ja perspektivisch vor, nochmal eine Folge auch zur elektronischen Patientenakte zu machen und falls ihr da draußen schon mal Kontakt hattet mit dieser elektronischen Patientenakte, euch selbst eine gemacht habt, wie auch immer schon mal damit in Berührung gekommen seid, lasst uns weiterhin gerne wissen. Wir sammeln da fleißig Informationen und freuen uns über eure Nachrichten.
Exaktamente. Damit geht es zum Newsblock und dieses Mal berichten wir mal wieder über die gute alte Krankenhausreform. Da hat es nämlich einige Fortschritte gegeben und ein wichtiges Softwareprogramm, nämlich der sogenannte Grouper, ist erschienen bzw. wurde fertiggestellt. Das berichtete zumindest das Ärzteblatt am 28.01. Und zwar soll dieser Grouper, dieses Programm helfen, die Leistungsgruppen für die Krankenhäuser zu definieren. Und am Ende des Tages ist es ein Handbuch, was ungefähr 12.000 Seiten umfasst und mit Hilfe von künstlicher Intelligenz halt, wie gesagt, diese Eingruppierung für die Krankenhäuser vornehmen kann und wird. Das ist laut Aussage von Karl Lauterbach auch das Herzstück der Reform und wird dann am Ende, wie gesagt, für diese Spezialisierung mitverantwortlich sein der einzelnen Krankenhäuser. Das ist eine von aktuell 3 Rechtsverordnungen, die jetzt noch auf uns zukommen werden, die noch wichtig sind, um die Krankenhausreform dann wirklich umzusetzen. Wie gesagt, das ist einmal dieser Grouper. Die andere Rechtsverordnung, die noch wichtig ist, ist dann die Rechtsverordnung zum Transformationsfonds, also im Endeffekt nochmal die Finanzierung von dem Ganzen. Das wird auch nochmal im Bundesrat verabschiedet werden oder soll verabschiedet werden am 14. Februar. Und die dritte geplante Rechtsverordnung, da geht es nochmal um die Mindestvorhaltezahlen, die dann am Ende für diese einzelnen Gruppen halt vorgehalten werden sollen. Und das sind die nächsten Meilensteine, die es noch zu leisten gilt. Und dann, denke ich mal, wird die Krankenhausreform auch kommen, so wie sie ja verabschiedet wurde. Der nächste Schritt, den wir uns nochmal angucken wollen, ist ein bisschen globaler, als wir es vielleicht sonst normal kennen von unserem Newsblog. Und zwar eine Neuigkeit, die vom 8.1. bereits ist. Und zwar hat da das ZDF berichtet, dass der Meta-Konzern in Amerika die Faktenchecks einstellt. Ich denke, dass es eine News ist, die ihr vielleicht alle schon gehört habt. Und zwar wurde da berichtet, dass die Social-Media-Plattformen, die zu dem Meta-Konzern gehören, das sind ja bekanntermaßen Instagram, Facebook und auch WhatsApp, dass die Faktenchecks einstellen und so natürlich ein bisschen dem wilden Westen des Internets wieder freien Raum lassen und natürlich am Ende auch vulnerablen Gruppen wie Kindern und Senioren es schwerer machen, Fake News oder Deepfakes zu erkennen oder auch einordnen zu können. Hier gibt es natürlich auch noch einen Bereich, der schnell als besonders glaubhaft daherkommen kann, nämlich der Medfluencer und hier sorgen dann kleine Namenszusätze wie Doc oder das Tragen von Stethoskop oder Kitteln dafür, dass Glaubwürdigkeit hergestellt wird. Warum das zumindest schwierig ist, schauen wir uns heute an, liebe Julia.
Genau, und damit sind wir auch schon mittendrin in unserem Main Part. In der heutigen Folge soll es um Medfluencer gehen und wir wurden auf dieses Thema schon vor ja eigentlich ziemlich langer Zeit von verschiedenen Hörerinnen und Hörern hingewiesen. Und jetzt ganz aktuell ist es auch so, dass eine Recherche erschienen ist, nämlich eine Vollbildrecherche vom SWR zum Thema, welche aktuell in der ARD-Mediathek auch zu finden ist. Und diese trägt den Titel Gesund durch Influencer, Medizin-Hype mit Risiken und Nebenwirkungen. Und ist auf jeden Fall sehr lohnenswert, ist kurzweilig und sehr, sehr informativ und hat uns dann eben auch als eine unserer Hauptinformationsquellen im Hinblick auf die heutige Folge gedient, weil es da doch einige verschiedene Trends gibt im Hinblick auf das Thema Gesundheit, die dann doch mehr als fraglich sind. Und es ist natürlich auch sehr besorgniserregend, wie Felix auch gerade schon gemeint hat, wenn gerade bei solchen großen Plattformen wie Instagram oder Facebook die Faktenchecks wegfallen, weil natürlich auch aktuelle Marktforschungsunternehmen zeigen, dass vor allem in der Gruppe von den 14- bis 29-Jährigen diese Plattform auch als meistgenutzte Informationsquellen einfach in Deutschland allein dienen. Zum Beispiel wird eben im Alter zwischen 14 und 29 Jahren mit einem Umfang von 82% die Plattform Instagram wöchentlich genutzt. Und ja, wenn man sich dann überlegt, was da für Informationen durch die Gegend schwirren, die dann einfach nur filterlos aufgenommen werden und im Zweifelsfall noch falsch umgesetzt werden. Das ist sehr, sehr besorgniserregend und man kann sich natürlich auch vorstellen, dass eben diese Reichweite, die erreicht werden kann, ne, also auf der einen Seite natürlich gut, wenn man viele Follower hat und dort ja toll informieren kann, über Aufmerksamkeit gewinnen kann, so wie wir es ja auch bei unserem Instagram-Account tun, Spaß.
Für tausende von Menschen.
Es geht ja wirklich nochmal um viel, viel größere Gruppen, aber ja, dass das dann natürlich auch irgendwann missbraucht werden kann für Werbung oder eben auch falsche Informationen, leider Gottes. Ja, das liegt leider mittlerweile auf der Hand und wird unter dem Deckmantel von Gesundheitsaufklärung und Fake News, gerade bei Medfluencern, verschleiert, muss man ganz ehrlich sagen. Es gibt auch viele gute Accounts, wir werden euch auch einige davon nachher nochmal vorstellen, aber man muss auch ganz ehrlich sagen, es ist gar nicht mehr so leicht mittlerweile, sich wirklich vor Falschinformationen zu schützen. Wir haben uns das mal angeschaut und werden euch dann auch am Schluss nochmal zeigen, was es für Möglichkeiten gibt, um vielleicht Fake News zu umgehen.
Und die richtigen Accounts zu identifizieren. Aber bevor es jetzt richtig losgeht, sage ich mal, wollen wir uns mal so ein Video anhören. Angucken könnt ihr es nicht, Videopodcast haben wir ja noch nicht.
Dieses Magnesium solltest du besser meiden. Ich komme gerade frisch vom Sport und da muss natürlich Magnesium her. Aber welches? Magnesiumcitrat, Treonat, Malat, Glycinat? Und deswegen kläre ich euch jetzt auf. Hey, ich bin übrigens Alina, studiere Medizin im 11. Semester und hier bekommst du täglich Tipps und Tricks für deine Gesundheit. Also folgt mir super gerne. Magnesiumcitrat kann tatsächlich sehr gut vom Körper aufgenommen werden.
Das haben wir jetzt mal nicht ganz durchspielen lassen, weil es auch relativ lang ist, aber ich glaube, es kommt ganz gut rüber, um welche Art von Videos es geht und gerade bei dem Video ist es mir jetzt nicht so leicht gefallen, am Anfang direkt sagen zu können, ist es jetzt ein informatives Video oder versteckt sich da am Ende doch vielleicht Werbung für ein Magnesiumpräparat dahinter? Wie ging es dir, Julia?
Ja, ganz schwierig. Also da habe ich auf jeden Fall auch noch nicht so den richtigen Weg gefunden, für mich die Dinge korrekt zu filtern.
Genau, dann haben wir ja mal noch mal ein bisschen vielleicht vorab noch mal eine kleine Definitionscheck. Julia, hast du was im Schrembel gefunden?
Leider nein. Ich glaube, Medfluencer, vielleicht schafft es in der nächsten Ausgabe rein. Ziemlich sicher eigentlich, aber aktuell gibt es dort noch keine Definition. Für unsere vielleicht auch eher älteren Zuhörer und weniger Digital Natives, der Begriff Medfluencer ist eine Komposition aus zwei Wörtern, naheliegend nämlich den Begriffen Medizin und Influencer. Und Beiträge sind hierbei natürlich absolut individuell zu werten, aber ich glaube, es gibt eine ganz, ganz große Bubble, die eben unter diesem Begriff fällt und wie gesagt, Beispiele folgen gleich.
Genau, aber ganz im Gegensatz zu uns, weil wir sind ja Gesundheitssystemforscher, das wisst ihr ja, also wir müssen uns da natürlich ganz klar hier am Anfang der Folge abgrenzen, sonst könnten wir jetzt gar nicht unabhängig darüber berichten.
Genau, und wir haben auch auf ein Attribut verzichtet, nämlich den Begriff Doc im Namen. Den sieht man ganz, ganz häufig bei verschiedenen Medfluencern und das Schwierige immer bei diesem Begriff Doc ist, dass es kein geschützter Begriff ist, deswegen kann sich das eigentlich jeder immer und überall auf die Flagge schreiben. Aber das Tückische daran ist natürlich, dass diese Abkürzung Doc den Begriff Doktor suggeriert und dadurch natürlich dann wieder darauf abzielt, dass man besonders glaubwürdig ist und eine vertrauensvolle Person, weil man muss auch ganz ehrlich sagen, das ist in vielen Köpfen in der Bevölkerung drin, dass ein Doktor natürlich eine absolut vertrauenswürdige Person ist, der man alles glauben kann, was sie dort auf ihrem Kanal verbreitet, und das wird zum Beispiel auch untermauert durch eine, ja, durch die Ergebnisse einer neuen Studie vom Marktforschungsunternehmen Ipsos, was auch wieder gezeigt hat, dass im Oktober 2024 weltweit der Beruf des Arztes die vertrauenswürdigste Berufsgruppe abbildet. Genau, und gerade um dieses Mehrvertrauen noch zu untermauern, nutzen dann auch viele Medfluencer zum Beispiel, wie der Felix es eingangs schon gesagt hat, Gegenstände wie den Arztkittel oder auch das Stethoskop, um noch mehr auf diese Arztschiene zu fahren und ja, möglichst schnell den Nutzer an sich zu binden und ihm ungefiltert seine Meinung zu sagen.
Was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, weißt du, wer das erste Mal, wo ich Doc im Namen gelesen habe, bei wem das war? Auf irgendeiner Form von Plattform? Hm? Bei unserem Vater, bei eBay. Remi Doc. Als wir damals unser Playmobil verkauft haben.
Ja, oder beim YouTube-Kanal.
Stimmt. Naja gut, aber da, um den soll es heute nicht gehen. Also, was das...
Ist auch eigentlich auch ein Medfluencer, wenn wir uns
ja,
mal irgendwie...
Genau, mit kleinen Lego-Videos. Naja gut. Müssen wir mal eine eigene Folge drüber machen. Aber auf jeden Fall, das mit dem Mehrvertrauen durch Attribute, das bringt uns direkt zum nächsten Problem. Und zwar nämlich gibt es eine sogenannte Garantenstellung. Das kommt im Endeffekt aus dem Notarztbereich und der Notfallmedizin. Und zwar ist es so, dass Ärzte, die im Notarztdienst eingebunden sind, das kann die Julia natürlich viel besser berichten als ich, haben halt eine sogenannte Garantenstellung. Das heißt, die haben die Pflicht zur Übernahme der ärztlichen Versorgung unter Inkaufnahme gewisser mit dieser Aufgabe verbundenen Gefahren. Und das ist natürlich auch das, was die Zuschauer erwarten, ne? Dass das medizinische Personal, das im Internet informiert, das tut, ohne Schaden anzurichten, beziehungsweise ohne wirtschaftliches Interesse auch. Ne? Was natürlich, also auch wenn ich Quatschprodukte kaufe, richte ich ja am Ende des Tages Schaden an, weil die Menschen kaufen etwas, was ihnen nichts bringen wird. Und von daher ist das schon was dann natürlich, sage ich mal, bisschen ausgenutzt wird oder werden kann zumindestens. Wir wollen jetzt hier natürlich nichts vorverurteilen, bevor wir uns die Sachen angeguckt haben. Und hier gibt es eigentlich auch klare Grenzen, die den MedizinerInnen zumindest vom Gesetzgeber vermeintlich gesetzt werden, wenn man sich anguckt, was möglich ist und was nicht.
Genau, und das betrifft aber primär jetzt, was folgt, vor allem approbierte praktizierende Ärzte. Eine Grauzone stellen dabei zum Beispiel auch nicht praktizierende ÄrztInnen dar oder auch MedizinstudentInnen. Und zwar gibt es eigentlich zwei verschiedene Dinge, unter denen man unterscheiden muss. Es gibt einmal das Fremdwerbeverbot. Es ist ganz klar, wenn man halt natürlich eine gewisse Reichweite hat, dass dann da auch nicht lange Werbepartner auf sich warten lassen und ÄrztInnen und Ärzte vor allem bei Social Media auch angefragt werden, ob sie nicht als Werbebotschafter dienen wollen. Und da muss man ganz klar sagen, das Fremdwerbeverbot untersagt den Zusammenhang zwischen Werbung und eigener ärztlicher Tätigkeit. Also das ist ganz strikt und klar geregelt, dass man das eben nicht tun darf, und man darf auch als Arzt oder Ärztin nicht zum Beispiel auf gewerbliche Nebentätigkeiten hinweisen und Werbung dafür machen. Daneben dürfen Ärztinnen und Ärzte auch nicht ihren Namen in Verbindung mit einer ärztlichen Berufsbezeichnung in unlautener Weise für gewerbliche Zwecke hergeben oder diese dulden. Das ist ein bisschen schwammig formuliert, und man muss ganz ehrlich sagen, grundsätzlich heißt es dann auch in der Verbraucherzentrale, Werbung ist nur dann zulässig, wenn sie die Integrität und das Vertrauen in den Berufsstand der Ärztinnen und Ärzte nicht gefährdet. Ich meine, das ist wieder so eine Formulierung. Ich glaube, da kann man, da ist viel Auslegungsmöglichkeit einfach da. Vielleicht ein Beispiel hierfür nochmal, bezogen jetzt auf materielle Dinge. Letztens gab es auch erst im Frankfurt 2023 vom Landgericht dort eine Urteilssprechung, als ein Hautarzt nämlich im Rahmen seiner ärztlichen Tätigkeit Werbung für ein eigenes Hautpflegeprodukt gemacht hat, und das darfst du halt definitiv nicht. Ne? Ja. Ist dir das schon mal passiert, Felix?
Nee, aber ich habe es schon bei anderen Influencern auch gesehen, und ich glaube, das Hauptproblem war ja bei ihm auch, dass er das nach sich selber benannt hat. Also er hat jetzt keinen unabhängigen Namen gewählt, sondern hat dann gesagt Dr. XYZ Creme.
Klar, aber verkauft sich auch einfach ganz gut.
Ja, klar, wenn man ein Arzt ist mit einer hohen Glaubwürdigkeit, dann kann man das natürlich mal nach sich benennen. Ist halt nicht erlaubt.
Auf jeden Fall. Apropos Glaubwürdigkeit, es gibt auch noch ein Heilmittelwerbegesetz, was eigentlich genau das ebenfalls regeln soll, ne, dass man eben keine falschen Versprechungen machen darf als Arzt oder Ärztin, über welchen Kanal auch immer. Und zum Beispiel ist es auch den Ärzten in diesem Heilmittelwerbegesetz untersagt, zum Beispiel Werbung zu machen für Arzneimittel, die verschreibungspflichtig sind. Es ist untersagt, Werbung auch an Kinder und Jugendliche zu richten. Man muss seine Aussagen, die man trifft, immer mit wissenschaftlichen Daten unterlegen können. Und darüber hinaus darf man halt vor allem nicht sagen, dass bestimmte Arzneimittel oder Mittel generell Krankheiten heilen oder verhindern können. Ne? Ich finde, da sind vielleicht mal ein paar Beispiele ganz gut, was erlaubt ist und was nicht. Also nicht erlaubt ist zum Beispiel eine Aussage wie, dieses Medikament heilt jede Migräne in nur 5 Minuten, 100% wirksam gegen Rückenschmerzen, garantiert, unser Produkt ist völlig ohne Nebenwirkung. Ne? Das sind absolute No-Gos, die darf man nicht treffen. Was man aber zum Beispiel sagen kann, ist, hilft bei der Linderung von Migränesymptomen oder kann Rückenschmerzen reduzieren, wissenschaftlich geprüft.
Sehr gut.
Wieder ein sehr schmaler Grad, glaube ich, auf dem man sich da eben bei seinen Aussagen bei Social Media bewegt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Felix, immer, also ich bin dann immer gleich in so einer Bubble auch drin, wo ich mir immer so denke, Alter, was haben wir denn eigentlich schon so alles gesagt, wenn wir irgendwelche Posts gemacht haben? Aber ich glaube, wir haben keine Werbesprechen gemacht.
Ja. Nö, ich glaube auch nicht. Aber ich glaube, dieser Drahtseilakt, der da auch beschrieben wird, auf dem tanzen halt einige Medfluencer schon lange. Und zwar unerbitterlich. Und die haben so einen ganz, wenn man das kennt von so Artisten, die haben so einen ganz großen, langen Stab und die können ziemlich gut über diese ganz schmale Schnur drüber hin und her laufen. Ohne Probleme. Naja, gut. Du hast ja jetzt gerade gesagt, man darf keine Werbung für verschreibungspflichtige Medikamente machen. Da gibt's allerdings noch so einen kleinen Trick, den sich viele Medfluencer bedienen. Und zwar, was so ein bisschen eine klassische Escape-Strategie auch ist, und zwar die sogenannte Disease Awareness-Kampagne. Und zwar begann das alles mal 2015 durch eine gar nicht in dem Sinne klassische Medfluencerin, aber 2015 hat die damals 34-jährige schwangere Kim Kardashian Werbung für ein Mittel gegen Schwangerschaftsübelkeit gemacht und damit diesen Stein ins Rollen gebracht, und zwar unter diesem vermeintlichen, die Erkrankung, an der sie erlitt, der Schwangerschaftsübelkeit, hat sie dann ein Mittel beworben, aber ohne halt auf die Risiken und Nebenwirkungen aufmerksam zu machen. Und das ist dann sozusagen auch nach Europa rübergeschwappt. Und zwar ist es ja Pharmaherstellern eigentlich verboten, wie du schon gesagt hast, verschreibungspflichtige Medikamente produktbezogen zu bewerben. So steht es im Heilmittelwerbegesetz. Aber die Marketingabteilung der Firmen sind trotzdem aktiv und bezahlen Influencer, halt diese Disease Awareness Kampagnen zu initiieren. Und zwar haben wir da einen Artikel gefunden, wo auch zwei Menschen sich dazu geäußert haben. Und zwar einmal ein sehr bekannter Influencer, nämlich Doc Felix, den ihr wahrscheinlich alle schon kennt, der auch für Medikamente schon geworben hat, im Sinne von halt, um auf Erkrankungen aufmerksam zu machen. Und dann ein Chefarzt der Neurologie, nämlich der Dr. Thomas Lempert. Und da möchte ich euch mal kurz etwas vorlesen, wie die dazu stehen. Erstmal Doc Felix. Und zwar bisher war er bei 3, also der war zu dem Zeitpunkt des Artikels schon bei 3 Disease Awareness Kampagnen dabei. Einmal ging es um HIV. Der Influencer sollte Mythen der Erkrankung aufklären. Ich hatte das Gefühl, Betroffenen dabei einen Mehrwert gestiftet zu haben und gleichzeitig Geld dafür zu bekommen. Im weiteren Interview hat er dann noch gesagt, meine Posts, die bei der Disease Awareness Kampagne entstehen, unterscheiden sich kaum von meinen nicht werblichen Content. Ne? Das ist, er sieht es jetzt sehr positiv, aber wie wir sehen, kann es natürlich auch sehr negativ aufgenommen werden. Und zwar sagt dazu der Herr Lempert, würde Doc Felix einen Verriss des Präparats veröffentlichen, obwohl er das Geld eines Herstellers angenommen hat? Wahrscheinlich nicht, sagt er. Hinzu kommt, Influencer wie Doc Felix sind wirtschaftlich davon abhängig, dass weitere Kooperationen zustande kommen. Also muss er natürlich, der Herr Lempert zieht natürlich darauf ab, dass er dadurch schon beeinflussbar ist, weil er das ja auch gut machen muss, weil er ja damit sein Geld verdient. Und der Herr Doc Felix ist ja auch ein Beispiel wieder für einen Arzt, der das sehr groß im Internet aufgezogen hat und da auch gar nicht als Arzt arbeitet. Genau. Dann haben wir hier noch einen Teil, wer überprüft das Heilmittelwerbegesetz, dass das in sozialen Medien eingehalten wird. Darauf sagte Herr Lempert nochmal, hier gibt es ein Kontrolldefizit, regulieren müsste es der Gesetzgeber, doch dieser ist zögerlich. Der Lobbyismus sei in dieser Branche sehr stark, der Patient bleibt dabei auf der Strecke. Das ist schon ein Problem und wie gesagt, wird dann halt durch solche angestrichenen Disease Awareness Kampagnen auch für Werbung genutzt.
Problematisch. Also ich meine, ich glaube, dass man diesen Informationsfluss einfach gar nicht mehr Herr werden kann, auch durch eine Kontrollinstanz, die sich dann mal auf die Suche im World Wide Web begibt und sagt, okay, du hast es jetzt aber so gesagt und du hast jetzt das und das gemacht. Das ist halt einfach schwierig.
Dann dadurch, dass das ja auch das Hauptziel ja immer ist, die Reichweite, also blöd gesagt, ich meine, das machen die beruflich. Also das, deren Ziel ist, Reichweite zu haben, um Geld zu verdienen, weil die beschäftigen ja auch mit viele von den beschäftigten Mitarbeiter. Auch der Doc Felix hat da gesagt in dem Interview noch, dass er auch Mitarbeiter hat, die für ihn Studien lesen, weil er das nicht so gut kann, hat er auch gesagt. Und ja, das sind natürlich auch Sachen, da ist er natürlich, hat er eine gewisse Verpflichtung und da muss er natürlich auch Sachen annehmen, um Geld zu verdienen. Klar.
Deswegen sind wir ja nur ein Hobby-Podcast einfach.
Deswegen sind wir nur ein Hobby-Podcast und nehmen sonntags morgens um 8 auf.
Ist so.
Weil wir noch viele andere Sachen haben. Naja gut, ich denke, jetzt haben wir ein bisschen ein Bild gemalt, um welche Probleme es hier gehen könnte und haben jetzt auch ein paar positive und negative Beispiele für euch mitgebracht, mit denen die Julia mal anfängt.
Genau. Vielleicht kann man einmal vorweg sagen nochmal, wir haben uns wirklich lange Gedanken drüber gemacht, auch wie wir das Ganze, diese Folge hier gestalten, weil natürlich haben wir euch jetzt ein tolles Bild gemalt von einem Metfluencer und was er darf und was er nicht darf, aber jetzt natürlich so ein bisschen die Frage auch noch, gerade im Hinblick auf die Reportage, die ich am Anfang erwähnt hatte, was passiert denn da so bei Instagram? Und wir haben halt überlegt, ob wir die Betroffenen, was heißt die Betroffenen? Ich meine, ob man das namentlich halt nennt, ne, oder nicht, aber ich glaube, das sind jetzt wirklich einfach auch sehr, sehr große Accounts. Wir wollen euch sowohl negative Beispiele nennen, als auch positive natürlich, wo man vielleicht mal auch dran sehen kann an diesem Account, jetzt aus unserer Sicht, ne, wir sind selber ja auch Mediziner, ist das jetzt eher was Glaubwürdiges, was man in seinen Alltag auch integrieren kann, um Informationen zu gewinnen, oder eher nicht?
Ja, auf jeden Fall. Also ich war von vornherein auch dafür, ja, die Namen zu nennen, weil ich glaube, das sind alles Menschen, die sich ja auch bewusst exponieren und eigentlich alle Accounts, auf die wir uns in einem, sage ich mal, negativen Kontext auch beziehen, die sind schon in den Medien gewesen und schon durch andere Plattformen, sage ich mal, analysiert worden und viel besser wahrscheinlich auch, als wir das jemals können. Und deswegen denke ich, ist es kein Problem, euch darüber auch zu informieren.
Gut, dann starten wir mit dem ersten.
Mit der ersten Ärztin. Und zwar ist es eine Zahnärztin, die Frau, so wie sie sich nennt, Dr. Gloria Bormann. Und zwar ist da die Verbraucherzentrale NRW schon aufmerksam geworden, auch im Rahmen von diesem Vollbild, von dieser Vollbildrecherche. Und zwar hat sie mehrere auffällige Posts und es sind auch schon mehrere Beschwerden bei der Verbraucherschutzzentrale eingegangen. Und zwar eben über diese Zahnärztin mit mehr als 75.000 Followern mittlerweile, die halt unter anderem auch verschwörungsideologische Inhalte zu Impfung und Krebsbehandlung teilt. Laut den Recherchen hat sie in dem schönen Land Rumänien studiert und da hat auch das Vollbild-Team mal nachgeguckt, wo denn ihr Doktortitel abgelegt wurde. Und da gab es jetzt keine eindeutigen Nachweise, dass sie, blöd gesagt, überhaupt promoviert ist. Und diesen Doktortitel halt wieder unter Doc führt, aber halt nicht wirklich hat. Sie befindet sich außerdem in Ausbildung zur Heilpraktikerin. Warum das alles schwierig ist, haben wir euch in der Folge 34 bzw. 35 berichtet. Sie bietet auf ihrer Homepage auch Gesundheitsberatung an für 180 Euro und außerdem eine 1:1 Gesundheitsbegleitung für 2 Monate für 1200 Euro. Sie macht unter anderem Werbung gegen Vitamin-K-Substitution für Neugeborene. Ich glaube, das ist auch etwas, wo es eigentlich keine zwei Meinungen zu gibt, ob das sinnvoll ist oder nicht, das zu machen. Und außerdem hat sie als Zahnärztin muss man sich immer vor Augen führen, einen alternativmedizinischen Krebskongress veranstaltet. Ja, sie hat nämlich auch dazu hat sich die Deutsche Krebshilfe geäußert auf Anfrage, die selber große Bedenken hinsichtlich der Seriosität dieses Kongresses geäußert haben. Hat sie halt dort viele Vorleser oder Referenten auch eingeladen, die halt über alternativmedizinische Verfahren berichtet haben, aber halt jetzt nicht so informiert, sage ich mal, sondern halt eher unter dem Anstrich, dass es halt die bessere Wahl ist, sich so behandeln zu lassen, als von der normalen Medizin, die wir ja auch beide ausüben. Unter anderem hat sie da halt Qualifikationen von Kongressreferenten angegeben, die teilweise halt sehr zweifelhaft sind. Außerdem hat sie zum Beispiel über Mikronährstoffe wie Vitamin C berichtet, was ein Gamechanger wäre bei der Krebstherapie, was aber nicht bewiesen ist. Außerdem hat sich auch ein Kinderonkologe dazu geäußert und es auch kritisch beurteilt, nämlich der Herr Florian Barbour. Der hat gesagt, wir haben Kinder, die an ihrer Krebserkrankung verstorben sind, weil die Eltern die Therapie im Krankenhaus abgelehnt haben, da ein Heilpraktiker oder eine Heilpraktikerin gesagt hat, ihr Kind brauche hochdosierte Vitamin-C-Infusionen. Also das sind wirklich hier klassische verschwörungsideologische Theorien, die da verbreitet werden. Das kann man ganz klar so sagen. Und das ist halt dann auch nicht mehr nur ein informatives Video über Magnesium oder sonst was, sondern das ist dann einfach eine Theorie, die Leben nehmen kann. Denken halt, dass es hilft. Also, und das ist wieder diese Garantenstellung, die diese Frau natürlich ausnutzt.
Es ist halt einfach viel Geschwurbel. Es gibt aber auch Accounts, wo weniger geschwurbelt wird und einfach nur klare Fakten dargelegt werden. Zum Beispiel gibt es einen Account, der nennt sich Hand, Fuß und Mund. Und der wird betrieben von dem eben schon erwähnten Privatdozenten Dr. Florian Barbour und seinem Kollegen Dr. Nipras Nami. Das sind zwei Pädiater, die eben die Kindermedizin verständlich erklären wollen auf Social Media. Woran man auch sieht, dass es eher ein informativer Account ist, ist, dass sie eben keine Werbung für verschiedene Produkte machen, sondern sich wirklich in den Videos immer wieder auf verschiedene Symptome oder Krankheitsbilder beziehen, dass sie diese erklären wollen, veranschaulichen möchten und zum Beispiel aber auch Hilfestellung geben, also, oder Hilfestellung ist, glaube ich, hier das falsche Wort, aber zum Beispiel auch Dinge wie ein EpiPen erklären, wenn halt doch Menschen eben schwere Allergiker zum Beispiel sind, dass sie den dann in ihrem Alltag auch richtig benutzen. Sie weisen immer wieder darauf hin, auch in ihren Videos, dass sie durch dieses Video natürlich keinen Arztbesuch ersetzen oder auch eine etwas ausgeweitete Beratung in der Apotheke. Und genau, die haben auch zum Beispiel in der SWR-Doku nochmal darauf hingewiesen, auch die bekommen immer wieder Anfragen dann zu verschiedenen Symptomen oder Laborwerten über Instagram, dass die doch bitte gedeutet werden sollen von verschiedenen Userinnen und Usern. Und darauf gehen die halt auch laut eigener Aussage gar nicht erst ein.
Ja, ich meine, die könnten bestimmt auch für ihre Gesundheitsberatung 180 Euro nehmen.
Ja. Gott, stell mal vor, ey, wenn die Welt so weit gekommen ist.
Ja gut, aber ich sag nur, das machen, also die entscheiden sich bewusst dafür, es nicht zu tun.
Klar.
Und das finden wir gut. Gut, ich glaube, einer oder ein Account, den wir heute auch schon gehört haben, ist der von Alina Wahlbrunn, vormals Doc-Alina. Sie ist, glaube ich, eine der bekanntesten Medfluencerinnen, die wir haben im deutschsprachigen Raum. Und ich glaube, viele von euch da draußen werden schon mal Videos von ihr angezeigt bekommen haben, egal ob zu Gesundheitsthemen oder auch zu Sport- oder Ernährungstipps. Ein Thema, was ihr besonders am Herzen liegt, ist Cortisol. Sie listet hier in Videos auf Instagram Symptome für einen erhöhten Cortisolspiegel auf, wie Schlaflosigkeit, Ruhestörung oder Haarausfall. Die ihre Follower diagnostizieren sich dann selbst und folgen dann im Endeffekt ihren Ernährungstipps, um ihr Cortisol-Überdosis da zu therapieren. Morgens zu Kaffee zu trinken würde zum Beispiel den Cortisolspiegel erhöhen. Und sie nennt auch bestimmte Lebensmittel, auf die man verzichten sollte, beziehungsweise auch welche, die den Cortisolspiegel senken. Und praktischerweise hat sie die auch selber in ihrem eigenen Shop und in ihrer eigenen Firma im Angebot und bietet da zum Beispiel ein Matcha-Pulver an für 49 Euro, was auch den Cortisolspiegel senkt. Hierzu auch wieder ein Kommentar vom Dr. Martin Smolisch, der ist...
Er ist Leiter der Arbeitsgruppe Pharmakonutrition am Institut für Ernährungsmedizin des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein.
Ah, genau. Perfekt. Genau. Und er sagt dazu, das ist etwas, was einen fachlich echt ärgert, sagt er und gibt weiter an. Für die allermeisten der hier genannten Lebensmittel gibt es keine Evidenz aus Humanstudien. Das heißt, das sind alles Sachen, die nicht in dem Sinne erforscht sind, ob die wirklich gesundheitsschädlich sind. Und im Endeffekt bereitet halt Alina Wahlbrunn damit Gesundheitsmythen auf Instagram einen Weg und gibt den Leuten quasi falsche Dinge an die Hand, die man sehr leicht auch missverstehen kann. Selbst Menschen, die tatsächlich einen erhöhten Cortisolspiegel haben, helfe das nicht, sagt er. Dann ist es auch noch gefährlicher, auf Dr. Alinas Empfehlung zurückzugreifen und willkürlich Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen, sagt er. Genau, und im Endeffekt ist es ja auch so, dass einen erhöhten Cortisolspiegel können wirklich ernstzunehmende Erkrankungen ausgelöst werden und unter anderem zum Beispiel auch durch einen Nebennierentumor. Und das sind natürlich alles Sachen, die in dem Zusammenhang auch gefährlich sind. Also man kann jetzt nicht einfach sagen, nur weil man dieses Matcha-Pulver von der Alina verwendet hat, hat man dann kein Problem mehr mit einem erhöhten Cortisol.
Genau, und das stiftet ja auch einfach wieder Unruhe, muss man sagen, in der Gesellschaft. Also weiß nicht, wie es dir jetzt in der Orthopädie und Unfallchirurgie geht, aber ich finde, in der inneren Medizin hat man das schon relativ häufig auch, ne? Dass halt wirklich Leute wieder irgendwas gesehen haben über, ja, keine Ahnung, man hat Kopfschmerzen und das ist dann gleich der Hirntumor und alle rennen dann wieder zur in die Notaufnahme und sind gleich so komplett alle Alarmglocken an und ja, das muss jetzt abgeklärt werden, ne? Oder dann kauft man sich doch mal wirklich so ein Cortisol-Messgerät und dann interpretiert man da irgendwelche Werte, die man, glaube ich, als Laie gar nicht interpretieren kann und denkt dann halt auch da gleich wieder an irgendeinem Tumor zu leiden, ne? Also das ist Panikmache ein bisschen.
Es ist schwierig. Außerdem, wie gesagt, sie bietet dieses Matcha-Pulver auch direkt bei ihr auf der Seite an und das enthält auch ein bisschen ein Trendmittel, nämlich aus dem ayurvedischen, aus der ayurvedischen Ernährung, und zwar Ashwagandha, das ist die Schlafbeere. Und das ist ein Produkt, was am Ende des Tages hepatotoxisch ist, nachgewiesen. Und auch das Ärzteblatt hat bereits die Gefahr von diesem Trendmittel erkannt und warnt auch vor dieser Nutzung. Und das wird bei ihr auf der Seite halt nicht explizit gekennzeichnet. Also sie gibt zwar an, dass das enthalten ist in dem Matcha-Pulver, aber nicht, dass es auch ein Risikomittel ist, dass es auch Nebenwirkungen hat.
Genau, wenn man es in zu hoher Dosis dann zu sich nimmt letztendlich.
Wenn man es in zu hoher Dosis nimmt oder wenn man halt Probleme zum Beispiel auch mit der Leber hat. Oder jetzt für Schwangere wäre es jetzt auch nicht empfohlen, ne? Und das Bundesinstitut für Risikobewertung warnt vor der Verwendung von Schlafbeerenpräparaten. Insbesondere halt bei Kindern, Schwangere, Stillende, sowie Menschen, die halt eine Lebererkrankung haben. Und das ist natürlich was, was man auch, finde ich, wenn man Mediziner ist, sollte man das kennzeichnen, wenn man sowas schon verkauft.
Auf jeden Fall.
Außerdem bietet sie Haut- und Kollagenprodukte an, die liegen ungefähr zwischen 70 und 80 Euro. Da enthält ein Produkt das Mittel Spermidin. Das kommt in Untersuchungen, die der Dr. Martin Smolich auch wieder durchgeführt hat, in Körper gar nicht vor und eine Wirkung sei gar nicht nachgewiesen. Das heißt, auch da wieder kann es beim Verbraucher am Ende des Tages einfach für Verwirrung sorgen, weil das sind Siegel drauf, die unter den Produkten von ihr aufgelistet werden, wo dann steht, klinisch getestet, klinische Forschung bedeutet aber am Ende lediglich, dass es an Menschen getestet wurde. Das heißt, es bedeutet nicht, dass auch was Gutes rausgekommen ist. Das heißt, man hat es zwar getestet, aber weiß gar nicht. Also es impliziert halt wieder, dass das was Positives ist. Ne? Mhm. Das heißt einfach nur, dass es halt getestet wurde und dann wird halt auch noch was Klassiker ist, natürlich Made in Germany noch draufgepackt, obwohl die meisten Inhaltsstoffe eigentlich aus asiatischen Ländern stammen und da in irgendwelchen Laboren hergestellt werden. Nur weil es in Deutschland dann zusammengemixt und abgepackt ist, heißt es dann Made in Germany.
Das ist halt gutes Marketing, ne?
Ja, natürlich. Also super, muss man auch mal sagen. Also super gemacht. Die Internetseite ist auch toll. Also die hat bestimmt ein super Team. Nicht nur deswegen ist sie umstritten, sondern sie sagte auch in einem Podcast im Juni 2024 zu ihrer Gesprächspartnerin, es liege im Interesse der Schulmedizin, PatientInnen krank zu halten, um an ihnen profitieren zu können. Und das ist natürlich ganz dünnes Eis, muss man sagen. Und da wird ja natürlich die ganze, jetzt sagen wir wieder dieses schlimme Wort, Schulmedizin in Zweifel gezogen am Ende des Tages. Und sie sagt natürlich, dass sie da das durchstiegen hat und impliziert dann halt auch wieder, dass es viele verschwörungstheoretische Ansätze. Hiernach forderte auch eine Petition, dass geprüft werden sollte, ob sie überhaupt ihre Promotion an der Ludwigs-Maximilians-Universität in München weiterführen sollte und ob sie dafür überhaupt geeignet sei. Ich glaube, Jura, du hattest im Vorgespräch mal gesagt, dass sie nicht mehr da die Promotion macht, ne?
Ja.
Wissen wir das sicher? Oder müssen wir das in Anführungszeichen stellen?
Das habe ich auch gerade gefragt.
Also wir wissen es nicht sicher, aber wir haben es gehört, dass es nicht mehr der Fall ist und sie eine neue Doktorarbeit sucht.
Ja, ich glaube, das kam, ich weiß gar nicht, mit wem ich drüber gesprochen habe, aber weil einfach ja auch dieser Namensswitch jetzt kam mit diesem Doc Alina und Alina Wahlbrunn.
Ja.
Und dann war halt im Gespräch, dadurch, dass sie ja sonst immer damit geworben hat, dass sie Doktorandin der Medizin ist.
Ja.
Und sie es jetzt halt eben gegebenenfalls nicht mehr ist aufgrund dieser Situation.
Außerdem hat sie dann auch in dem Zusammenhang kritische Kommentare unter ihren Videos gelöscht und NutzerInnen blockiert, die halt da Kritik geäußert haben, was natürlich auch nicht sonderlich offene Meinungsmache, also gibt keine offene Diskussion, gibt sie da keinen Raum. Und das ist natürlich nicht professionell, muss man sagen. Wenn man sich sonst immer einen sehr professionellen Anstrich gibt, muss man auch professionell mit Kritik umgehen. Ein weiterer kritischer Punkt, den ich hier noch abschließend nennen will, ist der Umgang mit diesem Ernährungswahn, blöd gesagt. Wer Videos von ihr schon mal gesehen hat, sie ist sehr dünn und sehr gut trainiert, also macht bestimmt viel Sport. Und das triggert natürlich auch Menschen mit Essstörungen. Und hier hat sie aber auch in der Dokumentation gesagt, dass sich ihre Inhalte halt nur an gesunde Menschen richten. Aber wer kontrolliert das also? Jeder Mensch kann diese Videos sehen. Und da steht nicht am Anfang, jetzt kommt ein Disclaimer, wenn du Essstörung hast, solltest du dir dieses Video nicht angucken. So wie wir es jetzt zum Beispiel versucht haben, bei der psychischen Gesundheitsfolge zu machen.
Ja, man muss ja auch sagen, ich finde halt gerade dieses Cortisol oder auch Blutzucker-Tracking, das ist ja einfach die moderne Abwärtsspirale, die ja jeder schon immer kennt.
Klar.
Und ich meine, weiß ich nicht, wenn man da halt gerade als junger Mensch auch drauf so krankhaft achtet, da hatten wir auch früher selber schon viele Leute in der Schule, die das ohne Apps und solche Messgeräte geschafft haben, da sich leider ungesund zu ernähren. Ja, sehr, sehr schwierig, muss man auf jeden Fall aufpassen und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin da auch nicht von ausgenommen. Ne?
Natürlich nicht.
Also wenn ich dran denke, wie ich angefangen habe, irgendwie Instagram zu nutzen, jetzt gar nicht unbedingt auf Metro-Insta bezogen, ne? Aber wenn man dann wirklich jemanden sieht, der irgendwie so ein krasses Studium macht und dann halt noch schafft, dabei Sport zu machen und dann tatsächlich auch schon Firmen gegründet hat, dann denkt man immer so, oh Gott, was läuft in meinem Leben falsch, dass ich einfach so nur studiere. Warum kann ich nicht noch alles drumherum machen? Und dann ist man immer so ganz schnell so unzufrieden und versucht sich dann da irgendwie, weiß ich nicht, eine Scheibe von abzuschneiden und merkt dann einfach nur so, wie krankhaft.
Man ist in der Selbstoptimierung gefangen.
Ja, genau, ist so. Das ist ein sehr schöner Satz. Naja, dann möchten wir noch einmal auf jemanden hinweisen, den ihr auch schon mal bei uns im Podcast hören konntet, nämlich in Folge 22 in der Geburtsklinik. War er zu Gast, nämlich Richard Krüger. Er ist seines Zeichens in der Weiterbildung noch für den Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtsmedizin. Und informiert auf seinem eben genannten Kanal, der auch in der Geburtsklinik heißt, über die Abläufe in der Geburtsklinik, weist halt auf verschiedene Symptome in der Schwangerschaft hin, wie diese zu lösen sind und wie man sich auch im Hinblick auf die Vorbereitung der Geburt und alles, was danach kommt, informieren kann. Und genau, da hat er auch schon, mittlerweile ist es jetzt ja ein Jahr her, genau, dass sein Buch veröffentlicht wurde und genau, informiert dann halt immer auch auf seinem Instagram-Account über einzelne Ausschnitte aus diesem Buch dann und erklärt diese nochmal näher.
Genau, und er macht keine Werbung.
Ja.
Und er, außer das Buch hat er jetzt auch, glaube ich, soweit ich weiß, noch keine eigenen Produkte rausgebracht.
Ich glaube auch nicht.
Und was ich auch immer noch gut finde, was man vielleicht an der Stelle schon mal platzieren kann, er hatte auch noch einen privaten Account. Also er hat einmal diesen professionellen Account und dann noch einen privaten Account und ich glaube, viele Medfluencer haben halt einen Account.
Ja, wo sie ja auch ihr ganzes Leben dann teilen, muss man ja auch sagen. Ne?
Ein weiteres Beispiel, auch noch ein bisschen Graubereich wahrscheinlich, ist eine Fachärztin für Dermatologie, die ihr wahrscheinlich auch schon alle kennt, nämlich Doc Emi. Und zwar Dr. Emi Apa heißt sie mit vollem Namen und ist anders als Alina Wahlbrunn wirklich promoviert und hat auf Instagram 480.000 Follower. Auch deutsche Promis gehen in ihrer Praxis ein und aus und lassen sich von ihr behandeln. Sie hat den Anti-Aging oder Hype, sage ich mal, als Fokus genommen für ihren Content und hat auch vergangenes Jahr eine eigene Skincare-Linie rausgebracht, nämlich Dr. Emi Apas Fermented Formulations und verkauft sie auch unter anderem persönlich im KDW an einem Stand. Da berichtete auch eine Zeitung drüber. Und dann gibt es auch noch ein weiteres Produkt von ihr, nämlich die Dr. Emi Drips. Das sind Infusionen, die sie in der Praxis anbietet. Die Vitamine enthalten Elektrolyte und Spurenelemente, sollen entgiften oder Kraft geben und unterscheiden sich kaum von Infusionen, die man so aus dem Krankenhaus kennt, sage ich mal, also eine isotonische Kochsalzlösung. Medizinisch ist die Vitamingabe per Infusion nur sinnvoll, wenn vorher auch ein gravierender Mangel nachgewiesen wurde, berichtet wieder der Herr Martin Smolich. Und gerade der Bedarf an Vitamin C kann zum Beispiel auch problemlos über die normale Nahrung gedeckt werden. Das heißt, da braucht man auch gar keine Infusion, sondern einfach mal eine gute alte Orange oder Zitrone. Abgesehen davon ist es natürlich auch so, dass man solche Dinge auch überdosieren kann und solche Infusionen kosten auch mal schnell 150 bis 200 Euro und sind am Ende des Tages nicht mehr als ein unnötiges Luxusgut. Und das ist zwar eine unseriöse Medizin, sagt der Herr Smolich, aber es ist legal. Weiter ist es noch so, dass es problematisch wird, wenn man sich dann anguckt, was sie durch das Influencer-Marketing für Gesundheitsversprechen platziert, ne, die nicht zulässig sind. Dazu gehören halt auch Worte wie Detox, die auf eine Entgiftung des Körpers halt abzielen sollen, die sie mit ihren Drips, also mit ihren Infusionen, sozusagen bewirbt und da heißt es dann weiter, Werbung mit dem Wort Detox ist aus unserer Sicht verboten. Es gibt mehrere höchstrichterliche Urteile dazu, dass im Produktnamen oder auf Verpackungen damit nicht geworben werden darf, sagt die Verbraucherschützerin Gesa Schölgens. Ansonsten ist sie wohl mit ihren Produktbeschreibungen sehr vorsichtig gewesen. Und jetzt ist natürlich wieder die interessante Frage, ob sie als approbierte Ärztin das alles überhaupt darf. Wir haben es ja oben schon genannt, ne, dass der eine Arzt, der auch Hautarzt sogar war in Frankfurt, ja dafür verurteilt wurde und sie hat es jetzt trotzdem gemacht. Das heißt, man muss jetzt mal mutmaßen, dass auch da ein Grenzübertritt stattgefunden hat und man da vielleicht noch mit einer, ja, mit einem Gerichtsurteil oder mit einer Klage rechnen muss. Und das wird sie wahrscheinlich auch gemacht haben, weil ich glaube, sie ist sehr smart. So wie sie sich zumindest im Internet präsentiert.
Ja, und ich glaube, das sind auch Bubbles, die da einfach rumschwirren noch drumherum. Also das ist ja nicht eine Person dann hinter so einem Meganamen dann letztendlich, ne? Also das ist ja ein Team nicht. Und Anwälte und...
Klar.
Ne?
Das ist kalkuliertes Risiko.
Ist so. Ja, genau. Jetzt mein Beispiel. Also das muss ich sagen, das ist mir die Woche wieder begegnet im Dienst und ich habe schon länger... so ein bisschen so ein Rabbit Hole wieder für mich entdeckt, nämlich wo es eben um diese ganzen Drip-Drips geht und man kann ja gegen alles mögliche jetzt sich eine Infusion einfach mal legen lassen und kriegt ja noch so ein ganz tolles Pflaster drauf, dass man diese Tortur über sich hat ergeben lassen. Und ich hatte eine Patientin gehabt, eine junge Patientin, 37 Jahre, die kam wirklich komplett im septischen Schock ins Krankenhaus, ne, und hatte eine ganz, ganz schwere Grippeinfektion und wie es halt immer so ist, die war auch Mutter und hat dann noch versucht, irgendwie selber die Kurve zu kriegen und hat ja dann auch gesehen, dass es jetzt ja überall die Möglichkeit gibt, sich einfach mal ein paar Infusionen legen zu lassen und ist dann auch zu einem Privatarzt gegangen, wo sie das hat machen lassen, wo ich mir einfach so denke, keine Ahnung, hat sie mal 2 Liter in sich reinlaufen lassen, ist dann wieder gegangen, wird natürlich nicht besser, weil die halt einfach Antibiotikum gebraucht hat, ne, und letztendlich auch auf Intensivstation einfach musste, wo wirklich auch Stunden entscheidend sein können und ich mir einfach wieder dachte, wie kann es sein, dass jemand daran jetzt 200 Euro verdient hat, ohne wirklich zu sehen, wie krank dieser Mensch ist und wie wichtig es eigentlich wäre, auch bestimmte Behandlungen oder ja eben diese Infusion nicht von unqualifiziertem Menschen legen zu lassen. Ne? Also das war wirklich, fand ich schon, das hat mich so geärgert einfach wieder, dass man sich da an der Krankheit dann letztendlich auch und von der Fehlinformation von einem Menschen dann hat so bereichern können.
Also im Endeffekt, was die Alina Wahlbrunn ja oben gesagt hat, dass sie die Menschen davon profitieren, wenn sie krank sind in der Schulmedizin. Aber eigentlich kommt es ein bisschen so rüber, als wäre es genau andersrum. Nämlich die anderen profitieren, wenn die Leute krank sind.
Oh
beziehungsweise,
Mann,
ich finde auch da, du kannst es mit einem ganz einfachen Fragebogen sowas von aus der Welt räumen. Die Leute können das ja auch kaufen, wenn es nicht schädlich ist, ja. Mhm. Aber dann mach vorher einen Fragebogen, wo du ankreuzen musst, hast du Fieber, warst du in den letzten 30 Tagen krank und dann fällst du einfach raus, hast du eine chronische Erkrankung, nimmst du mehr als 6 Medikamente am Tag, keine Ahnung. Dann hast du so eine Checkliste, wo du sagst, okay, das sind Green Flags, Red Flags und wenn die Red Flags davon nur ein halbes angekreuzt ist, kriegst du die Infusion nicht.
Ja. Boah, echt, die war so krank, ne? Wo ich mir echt dachte, das hätte die paar Stunden vorher echt mal auffallen müssen, naja.
Die sehen alle keine Ärzte, Julia, glaube ich. Also die kommen da rein, kaufen
ja, natürlich nicht. Das meint, ja, natürlich.
Das wird dann zwar abgerechnet und dann guckt einmal rein, oh, alles gut. Ja, yeah, alles gut.
Ja. Furchtbar. Naja.
Hol uns aus unserem Loch mit deinem neuen Spirit Animal.
Ja, so oder so ähnlich. Wir wollen noch einmal auch in der heutigen Folge auf Laura Dahlhaus hinweisen. Das ist eine Allgemeinmedizinerin, die mittlerweile, glaube ich, bei Instagram auch gar nicht mehr so wenig Abonnenten hat und auch schon seit längerer Zeit einen YouTube-Account hat, wo sie ja auch immer wieder auf verschiedene, gerade auch ja kritische Themen der Hausärzte und Hausärztinnen hinweist und auch verschiedene Dinge bezüglich der Abrechnung erklärt und nochmal so ganz andere Einblicke auch liefert über die ja Existenzgrundlage von solchen Ärztinnen und Ärzten mit einem eigenen Praxisunternehmen, würde ich jetzt mal sagen. Sie hat außerdem ein Buch geschrieben, Medizin zwischen Moral und Moneten, wie eine Hausärztin das Gesundheitssystem erlebt und was sich ändern muss. Das gibt eigentlich, glaube ich, ganz gut nochmal eine Überschrift über dieses ganze Thema, was sie beschäftigt und informiert dann auch so ähnlich wie wir über Missstände im Gesundheitssystem. Ja, ist wirklich ein sehr, also finde ich auch, man muss auch ganz ehrlich sagen, ist es ein sehr authentischer Kanal, wenn man sich das anguckt, das ist irgendwie nicht viel Shishi. Die steht da immer mit ihrem Whiteboard und hat dann da ein bisschen was vorbereitet, um dann ihre Aussagen auch zu untermalen und ja, gibt sich da wirklich große Mühe und hat da großes Interesse daran, das Ganze auch transparenter zu machen. Weil ich glaube, das ist auch immer so ein Mythos, dass man ja auch denkt, naja gut, den Ärzten geht's so gut und wenn die da ihre Praxis haben, dann werden die da schon ihr ganzes Gold scheffeln. Aber ja, wenn man sich das mal anguckt, dann merkt man schnell, da ist ein enormer Druck, der einfach auf vielen niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten lastet.
So ist es. Und außerdem, was ich da noch positiv anfügen kann, man kann ja auch ihren Lebenslauf sehen auf ihrer Praxis-Webseite. Und da sind mir auch ein paar interessante Parallelen eingefallen oder aufgefallen zu dir, Julia. Nämlich, sie hat auch erst die Chirurgie, den Weg in die Chirurgie gefunden und dann ist sie über Umwege erst zur inneren Medizin gekommen. Und hat außerdem auch, fährt sie auch Notarzt. Das ist mir aufgefallen. Mhm. Und ist wohl passionierte Handballspielerin gewesen, beziehungsweise.
Habe ich auch gelesen.
Ja.
Mhm. Das war nicht so mein Sport.
Nee, das Witzige ist, mit dem YouTube-Kanal, das hat die jetzt erst angefangen, da hat sie auch erst 200 Follower, also da könnt ihr auch gerne mal einen Follower da lassen. Aber wir sind schon einer davon. Ja. Hat sie erst ein Video gepostet von Instagram. Naja gut, zum Abschluss kommen wir nochmal von unserer Beispielrunde zu einem großen Fisch. Und zwar, die kennt ihr wahrscheinlich auch alle, und zwar das Ehepaar Liebscher und Pracht, bestehend aus dem Herrn Roland Liebscher Pracht und seiner Frau, der Allgemeinmedizinerin Frau Petra Pracht, die in den letzten Jahren Aufsehen gesorgt haben, unter anderem mit ihrem Buch Die Arthrose-Lüge. Sie machen halt unter anderem Videos bei YouTube und zum großen Teil etabliert, die sich zusammensetzen aus zum großen Teil etablierten Übungen aus der Physiotherapie. Die sind super inszeniert und ich habe davon auch schon Übungen gemacht. Das kann ich euch hier an der Stelle auch ganz transparent mitteilen und meine Verlobte auch.
Und zeigen vielleicht.
Ja. Sie vermarkten aber auch ihre eigene Nahrungsergänzungsmittelreihe und Hilfsmittel. Unter anderem sind es so Massagetools und so Knubbelbälle, mit denen man sich so ein bisschen selber Triggerpunkte massieren kann. Sie haben auch geben auch an, eine eigene Methode entwickelt zu haben, nämlich die Osteopressur, geben hierzu Kurse und bilden auch Physiotherapeuten aus. Das wird auch dein Mann bestätigen können, liebe Julia, dass es im weitesten Sinne einfach nur Techniken aus der manuellen Medizin sind, die sie da halt lehren. Also im Endeffekt manuelle Medizin mit Liebscher und Pracht Sticker drauf. Sie geben gerne auch als Quelle ihre eigenen Studien an, die Wirksamkeit ihrer Methoden beweisen sollen. Das ist allerdings ein bisschen kritisch zu beurteilen, weil der Herr Liebscher Pracht sagt auch immer ganz gerne oder hat sich jahrelang als Schmerzspezialist Nummer 1 angegeben oder bezeichnet. Und wenn man sich die Videos anschaut, denkt man auf den ersten Blick, der weiß, wovon er spricht, der muss ein krasser Experte sein. Videos sind alle auch häufig geklickt und wie gesagt gut inszeniert, weswegen man im ersten Moment auch gar keine Zweifel an der Seriosität hat, so ging es mir zumindestens. Aber auf den zweiten Blick fällt auf, Roland Liebscher-Pracht hat keinerlei medizinischen Background, er ist Maschinenbauer und hat längere Zeit in einem Kampfsportstudio gearbeitet und seine Frau ist halt Allgemeinmedizinerin, das stimmt. Ja, die Behauptungen sind mittlerweile auch wissenschaftlich weitestgehend widerlegt und Studien, die angegeben werden, weisen halt grobe fachliche Fehler auf oder von der Methodik her, ohne dass wir jetzt hier ins Detail gehen wollen. Aber wir verlinken es euch mal, weil es gibt da einen guten Teamartikel, der dazu erschienen ist, wo die ganzen expliziten Äußerungen auch analysiert werden. Und ganz klar, wenn du Patient bist und hörst dann solche Versprechungen, wie wir sie oben ja auch mal genannt haben, die im weitesten Sinne verboten sind, denkst du ja, das ist meine Rettung. Das ist mein Heilsbringer. Mittlerweile sind sie mehrfach von der Verbraucherzentrale abgemahnt worden und mussten auch hier Aussagen auf den Videos oder in den Videos ändern oder auf der Homepage. Und zwar wurden sie da, wie gesagt, wegen mehreren Sachen abgemahnt. Und zwar habe ich da ein paar Sachen mitgebracht und die Julia soll mal raten, wie viel Geld es gekostet hat. Und zwar stand da, Aussagen, die geändert werden mussten, der Schmerzfreidrücker-Set hilft dir sofort gegen Schmerzen und akute Schmerzen sofort herunterfahren ohne Medikamente und halt der Schmerzspezialist Nummer 1. Davon hat eine Äußerung wie viel gekostet, Julia?
Wahrscheinlich war es irgendein lächerlicher Betrag von 1.000 Euro oder so.
Nein, 4.000 Euro.
Okay.
Und wenn jemand überlegt, ist, wie viele Millionen Follower die haben Tausende von Physios ausgebildet, das sind 4.000 Euro, das ist ein Kleckerbetrag. Also,
das ist echt,
das muss man schon mal sagen, ja. Also das ist hart, aber die haben es schon gut gemacht. Also da haben sie schon viele interessante Produkte rausgebracht, die sie halt gut unter einem guten Anstrich vermarktet haben und haben bestimmt auch ein paar Leuten geholfen, weil sie, wie gesagt, ja etablierte Methoden auch verwenden. Aber es ist schwierig. Ja? Jetzt haben wir hier am Ende des Tages einige Accounts kennengelernt und konnten auch erkennen, ob diese als Informationsplattform genutzt werden können oder halt eben nicht. Hier nochmal, kommt jetzt nochmal eine kleine Gegenüberstellung, was generell gute Hintergründe für Medfluencer-Accounts sein können und was man lieber, sage ich mal, kritisch beurteilen sollte.
Genau, also der Schatten und das Licht der Medfluenza, auf der Pro-Seite erstmal für solche medizinischen Accounts steht, natürlich, dass man, wenn man es gut macht und kein weiteres wirtschaftliches Interesse hat, definitiv aufklären kann. Außerdem kann man natürlich, wie wir anfangs gesehen haben, vor allem auch jüngere Bevölkerungsgruppen erreichen. Im Vergleich dazu eher die Boomer-Generation informiert sich weiterhin vornehmlich über das Fernsehgerät. Es ist natürlich ein sehr niedrigschwelliger Zugang. Ne? Man kennt es ja, wie schnell man sich da wieder in dem einen oder anderen Rabbit Hole verlieren kann, aber man hat schnell viele omnipräsente Daten und man hat außerdem noch die Möglichkeit, was ja viele auch anbieten, dass man sich austauschen kann. Ne? Zum Beispiel auch in Live-Formaten, wo man vielleicht auf Gleichgesinnte mit ähnlichen Problemen stößt, was erstmal primär eigentlich als positiv zu werten ist.
Auf der gegenüberliegenden Seite stehen natürlich die Cons, also die Kontrapunkte, sage ich jetzt mal. Die Kontraindikation, genau. Also Social Media ersetzt keinen Arztbesuch und seriöse Accounts weisen auch darauf hin. Verstärkung oder Verursachung von Erkrankungen. Das heißt, wir haben schon gesagt, es gibt Leute, die werden getriggert durch, sage ich mal, ein bisschen Schönheitswahn, Sportwahn, der dann vielleicht von manchen Accounts suggeriert wird und das wird halt auch nicht so gekennzeichnet, dass man da irgendwie eine Triggerwarnung oder sowas erhält. Dann ist es für normale Betrachter total schwierig zu unterscheiden, ist es jetzt ein Arzt, ein Student, ein praktizierender Arzt, ein Heilpraktiker, ein Zahnarzt, der auch noch Heilpraktiker ist. Das kann ja kein Mensch erkennen in einem 30-Sekunden-Video und wer nimmt sich schon die Zeit, während er gerade im Doomscrolling drin ist und da zugeschüttet wird mit Informationen, dann noch auf die Accounts zu gehen und dann noch bei Google zu gucken, was machen die jetzt wirklich und was haben die für eine Qualifikation. Wir sind leider schnell in pseudowissenschaftlichen Bereichen unterwegs und wie gesagt, auch sowas wie Blutzuckermessgeräte sich selber implantieren zu lassen, sind einfach Sachen, die sind medizinisch nicht etabliert, um gesunden Menschen zu helfen. Blöd gesagt, baut man damit auch Misstrauen zum System auf. Das heißt, auf der einen Seite Leute, die enttäuscht sind, wenn sie dann Produkte vielleicht kaufen, die nicht helfen und auf der anderen Seite informativ, wenn halt Leute, die vermeintliche Profis oder Experten sind, Menschen beeinflussen und sagen, ja, das hilft gegen Krebs, lass dich nicht von dem und dem behandeln, da musst du nicht zum Arzt gehen, du kannst auch erstmal hier mit Infusion vielleicht was machen und das baut natürlich Misstrauen auf zu deinem normalen Hausarzt oder deinem normalen Arzt in der Notaufnahme. Außerdem können die meisten Leute, und das geht mir auch so, nicht in 30 Sekunden identifizieren, was ist Werbung, was ist eine Disease Awareness Kampagne und das ist natürlich auch schwierig, ne? Wenn jemand, der Arzt ist, sagt, hier, du kannst Paracetamol gegen Kopfschmerzen nehmen, dann glaubt man das einfach erstmal, egal ob das am Ende eine wahre Aussage ist oder nicht.
Aber die Formulierung hat auf jeden Fall schon mal gestimmt, Felix.
Das stimmt. Am Ende des Tages muss man sich natürlich auch fragen, inwieweit wir uns hier selbst kritisieren müssen, Julia.
Klar, ich glaube schon. Also ich meine, wir geben uns super, super große Mühe, dass natürlich auch alles, was wir sagen, hier Hand und Fuß hat und auch durch Daten, seriöse Daten vor allem auch belegt werden kann. Aber nichtsdestotrotz, ich meine, wir sagen ja auch immer, wir sind ja auch froh darauf, hingewiesen zu werden, wenn wir mal irgendwas falsch sagen und das ist uns ja auch schon passiert und ich glaube, das ist ein Risiko, das man eingeht, wenn man sich halt zu gewissen Themen äußert, aber ich glaube schon, dass wir es, zumindest ich kann es mit meinem Gewissen vereinbaren, ich meine, du ja auch und ich finde, wir verbreiten jetzt ja keine Verschwörungstheorien, das ist ja das Allerwichtigste.
Das stimmt und wenn ihr weiter Kritik äußern wollt, dann könnt ihr die natürlich gerne an die gängigen Kanäle senden. So, jetzt kommen wir noch zu den Verbesserungsvorschlägen bzw. Take-Home-Messages. Am Ende des Tages haben wir auch ganz oben schon mal genannt, ist es natürlich wieder eine Frage auch der politischen Regulierung. Da werden, denke ich, schon zu wenig Leitplanken gegeben bzw. auch die Möglichkeiten, da Bußgelder auszustellen, sind einfach zu gering. Also das sind natürlich alles Regeln, die kommen auch wieder von vor Jahrzehnten und sind einfach nicht an die heutigen Umstände angepasst. Das heißt, ein Bußgeld muss natürlich auch verhältnismäßig sein. Es kann nicht sein, dass ein Account, der mehrere Millionen Klicks hat pro Video und damit auch wahrscheinlich entsprechend viel Geld verdient, mit 4.000 Euro für eine Äußerung abgemahnt wird. Das muss dann schon mehr wehtun, finde ich, damit man auch wirklich vielleicht einen Lerneffekt hat bei den Menschen, die die Accounts betreiben.
Genau, dann gibt es auch verschiedene Labels oder eigentlich nur eins, was wir jetzt hier einmal vorstellen wollen, nämlich das Health Label. Das wird zumindest bei YouTube vergeben und zwar seit Oktober 2022 in den USA, seit Februar 2023 dann auch in Deutschland und das kam vor allem dadurch zustande, dass durch die Corona-Pandemie natürlich Informationsplattformen auch wie Instagram, aber auch YouTube genutzt wurden, um unter vermeintlich seriösen Accounts dann eben Stellung zu nehmen zur Corona-Pandemie. Und es sollte eben erwirkt werden, dass man ein Label etabliert, woran man direkt sehen kann, wenn man auf den Kanal geht, ob es sich hierbei um eine seriöse Informationsquelle handelt oder nicht. Und um dieses Label eben zu erhalten, musste man dann als Nutzerin oder Betreiber des Kanals verschiedene Prozesse eben durchlaufen, um dann eben dieses Siegel zu erhalten. Das hat sich so ein bisschen letztendlich von der Ausgangssituation unterschieden. Zum Beispiel, wenn man halt Arzt oder Ärztin ist oder auch eine Psychologin, dann muss man seine Approbation zum Beispiel nachweisen können. Genau, und was halt noch ein weiteres Kriterium auch war, war dann eben, dass der Account in den letzten 90 Tagen nicht durch irgendeinen Verstoß gegen das Community-Recht aufgezeigt wurde und dass man eben auch in den letzten 12 Monaten mehr als 2000 Stunden Wiedergabezeit hatte. Also erst dann hatte man wirklich gesagt, okay, das ist eine dauerhaft seriöse Informationsquelle, die ist nicht negativ aufgefallen und wir können auch noch nachweisen, dass dahinter eben ein approbierter Arzt zum Beispiel steht und dann hat man dieses Label erhalten und genau, das ist so ein blaues Fenster. Ich habe das schon häufiger gesehen, auch muss ich sagen. Jetzt war mir erst ehrlich gesagt bewusst geworden, was das überhaupt meint. So ein blauer Balken mit einem kleinen Kreuzchen drinne und dann sollte man auf die Information vertrauen können. Allerdings war das auch schon wieder in der Kritik gewesen, weil es dann doch auch dort Datenlücken gibt, wo man das Ganze ganz einfach wohl auch umgehen kann, aber zumindest ein Versuch.
Ein Schritt in die richtige Richtung und wir hoffen, es bleibt erhalten, auch unter Donald Trump. Naja, was uns wahrscheinlich erhalten bleibt, ist die Verbraucherzentrale NRW. Die haben auch einen Instagram-Account, da könnt ihr gerne mal reinfolgen, Verbraucherzentrale_Gesundheit. Was machen die? Am Ende des Tages ist es so, dass sie den Verbrauchern aufzeigen wollen, was sind seriöse Quellen und was nicht. Und zwar haben sie da auch ein paar Informationsbanner bei sich auf der Seite und geben auch Tipps, wie man sich, wie gesagt, selbst Informationen prüfen kann. Und zwar schreiben sie immer, Impressum anschauen, wer steckt dahinter, hinter den Informationen. Gibt es Werbung beziehungsweise einen Shop auf der Seite? Das sind ja auch Sachen, die wir oben quasi genannt haben. Und was berichten seriöse Quellen über das Produkt beziehungsweise die Therapie, die dort beworben wird? Wie aktuell sind die Informationen? Auch Videos werden einfach, wenn sie nicht aktualisiert werden, irgendwann veraltet sein. Und sind die Informationen mit seriösen Studien belegt? Das ist natürlich schwierig für Anfänger zu bewerten, aber das sind die Tipps, die sie geben. Die haben auch schon ein paar Erfolge zu verzeichnen. Das fand ich eigentlich ganz nett, das jetzt auch mal zu nennen. Das ist Stand Ende 2023. 39 Abmahnungen, 14 Klageverfahren wegen Rechtsverstößen und rund 5000 bearbeitete Verbraucherbeschwerden, die halt bei denen eingegangen sind. Also wenn euch was auffällt, kann man das dahin melden. Und ja, das ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Aber ich denke natürlich, auch die Zahlen sind dann doch wieder so gering, dass die Masse an fragwürdigen Informationen wahrscheinlich überwiegt. Die können natürlich nicht so viel aufräumen, wie Dreck entsteht.
Sehr schön. Genau, außerdem gibt es dann auch noch eine ganz gute Plattform, wo wir uns auch schon häufiger informiert haben, nämlich MedWatch. Die wurde gegründet von verschiedenen Journalisten und wollen eben, dass Menschen nicht ihr Schindluder oder Betrügereien im Gesundheitsbereich treiben können und darüber aufklären. Genau, die kann man auch natürlich immer gerne unterstützen und da gibt es eigentlich ein ganz nettes Zitat auch, was ja letztendlich nochmal die Problematik ganz gut spiegelt, was wir jetzt schon die ganze Zeit auch gesagt haben. Hier geht es um einen Physiotherapeuten, der gesagt hat, bin über 20 Jahre Physio und absolut empört, dass sich jemand mit als etwas ausgibt, was er nicht ist. Augen auf, Leute, und bitte lasst euch die staatlichen Abschlussexamen Berufsurkunden zeigen.
Genau, da ging es nochmal um Liebschaumpracht bei dem Kommentar. Gut, was kann man noch machen? Abschließend gibt es noch die gute alte Seite medien-doktor.de und zwar beurteilen die am Ende die Qualität von Medizin-, Umwelt- und ernährungsjournalistischen Beiträgen im Internet. Also am Ende des Tages, wenn ihr einen Artikel seht, könnte zum Beispiel bei Tagesschau sein oder bei irgendeiner Zeitung oder Zeitschrift, dann kann man gucken, wie nachvollziehbar da die Quellen sind. Die schauen sich die Qualität des Artikels an und auch den zugrunde liegenden wissenschaftlichen Arbeiten und bewerten das dann mit so einem Sternesystem. Also dann gibt es 1 bis 5 Sterne, ob das glaubhafte Quelle ist oder nicht. Und ganz häufig ist es ja so, dass die Medfluencer, also das hilft uns jetzt nicht direkt bei Instagram, aber die Medfluencer oder viele beziehen sich ja auch immer auf irgendeine Quelle und da könnt ihr quasi die Quelle prüfen, weil das sind ja meistens irgendwelche Artikel aus dem Internet und nicht irgendwelche krassen Studien bei PubMed oder so. Genau, und da kann man da mal reingucken und findet man viele Artikel wieder.
Gut, das war jetzt doch wieder ein richtiger Folgenbrocker, würde ich sagen. Brocker, Brocken.
Ja, wir haben vorher noch gesagt, es wird auf jeden Fall unter eine Stunde, aber das haben wir, glaube ich, knapp nicht geschafft.
No chance, no chance.
Nicht heute, nicht mit uns. Naja, gut, auf jeden Fall machen wir jetzt noch ein bisschen Outro. Oder wolltest du der Folge noch was hinzufügen?
Nee. Find's cool, dass wir das Thema endlich mal gemacht haben.
Gut.
Hat mir auf jeden Fall wieder, hab auf jeden Fall meine Bildschirmzeit dadurch wieder überschritten in der Recherche. Aber gut.
Safe. Auch wieder viele neue Follows dagelassen bei Netfluencern.
Follow me, I follow back.
Okay, aber jetzt kommt erstmal unser bekanntes.
Lebe glücklich, lebe froh. Jetzt kommt das AMS-Outro.
Mit der Kindermusik kommt jetzt das AMS-Outro reingekracht bei euch. Und zwar, jetzt lösen wir nochmal auf, was wir am Anfang schon gesagt haben. Warum nehmen wir heute so früh auf und warum ist der Felix eigentlich so weit im Süden? Ich habe mich gestern auf die lange und beschwerliche Reise nach Garmisch-Partenkirchen begeben, um hier an einem Sportmedizinkurs teilzunehmen. In meinem jugendlichen Leichtsinn hatte ich noch ursprünglich gedacht, ich könnte das alles an einem Tag machen. Heute ist ja nämlich Sonntag und fahre einfach ganz früh los und komme dann um 12 Uhr pünktlich zum Kurs an. Dann ist mir in der Woche selbst aufgefallen, ist vielleicht doch nicht so eine gute Idee ist und wollte dann meine Ferienwohnung schon einen Tag früher buchen. Ging nicht, weswegen ich jetzt hier in einem Hotel sitze, wo ich heute auch mit der Julia aufnehme. Bin gestern dann durch den ärgsten Nebel noch hierher gefahren, hatte maximal Angst auf der Landstraße, weil es schon voll dunkel war und ich erst um 21 Uhr hier angekommen bin. Höchst konzentriert, da noch 3 Kaffee getrunken und irgendwie noch eine Cola. Am Ende bei einem Schnellrestaurant, in Klammern Burger King. Keine Werbung, gibt auch andere. Und lag dann hier natürlich knallwach im Bett, nachdem ich gestern Abend hier noch alles aufgebaut hatte. In meinem Setup ist jetzt mein Handy, mein mobiler Hotspot. Das liegt hier am Fenster und dann bin ich gerade so an der Ecke zu 4G, weil ich habe die Unterkunft ausgesucht mit schnelles Internet, aber hier gibt es gar kein Internet. Also von daher ist mega gut geklappt. Und ja, genau. Außerdem habe ich dann gestern, wie gesagt, noch bei diesem Schnellrestaurant, habe mir da einen Burger reingeschoben und obwohl ich mir 4-mal die Finger gewaschen habe, riecht meine rechte Hand immer noch nach Burger King. Ich weiß auch nicht warum. Ja.
Hast du einen Veggie-Burger gegessen?
Klar. Also wenn ihr Tipps habt, wie man seine Finger von nachhaltig schlechten Gerüchen befreien kann, gerne mal in die Kommentare schreiben. Kernseife, die es hier gibt im Hotel, hilft auf jeden Fall nicht. Naja. Ach ja, und was kann ich auch noch sagen? Meine Hausaufgaben habe ich gemacht.
Oh, stimmt.
Ja, ich habe mich direkt gegen Grippe impfen lassen nach dem letzten Mal.
Und, hast du gut vertragen?
Kein Problem.
Sehr schön.
Ich habe einen Tag Sportpause gemacht und dann war ich wirklich gar nichts. Also ich habe gar nichts gemerkt dieses Mal. Bisschen schweren Arm halt gehabt ein paar Tage, aber das ist, glaube ich, ganz normal. Keine Angst haben, Leute. Impfungen sind sicher. Die meisten zumindest. Spaß.
Spaß.
Na gut, ich habe heute noch einen groovigen Outro-Song mitgebracht. Ich glaube, nachdem ich ja jetzt mich immer an die Jugend anbiedern wollte, habe ich jetzt mal wieder ein bisschen gediegeneres Lied dabei. Und zwar auch schon längere Zeit noch gehört, als ich glaube, regelmäßig gehört habe ich es noch in der Orthopädie damals, wo wir auch zusammen waren. Und zwar ist es God Till It's Gone von Janet Jackson und ich mache es schon im Hintergrund schon mal an, während die Julia jetzt vielleicht noch ein paar abschließende Worte an euch richtet.
Genau, vielen Dank auch an dieser Stelle nochmal von mir und von Felix natürlich auch fürs Zuhören, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn ihr mehr Informationen zur jetzigen Folge, aber auch vielleicht zu allen anderen Folgen nochmal haben wollt, dann schaut doch mal bei unserem Instagram rein, ams-podcast. Da findet ihr dann doch auch noch ergänzendes Material zu den einzelnen Folgen. Wenn ihr uns schreiben möchtet, ist dies natürlich dort auch immer möglich. Da kriegen wir auch immer einiges an Feedback. Darüber hinaus aber, wer noch gerne die gute alte E-Mail benutzt, auch gerne auf messerschneide-podcast@gmail.com kontaktieren.
Sehr gut.
Ja, hört gerne rein, lasst ein Like da, lasst gerne auch Kritik da. Wir sind transparent und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid.
Also dann, liebe Leute, adieu. Bussi, Baba.